Also, ich lese es einmal, wie es in der Elberfelder steht. Es steht in Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden, davon haben wir ja auch gesehen, in die Nacht der Welt hast du uns gesellt, deinen Frieden zu verkünden. Also Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das klingt etwas kompliziert, ein langer Vers ist es. Und ich lese es einmal, wie Karl-Heinz von Heinde in der NEU es übersetzt hat. Möge doch Gott die Quelle aller Hoffnung euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker werde. Jetzt könnte ich mal fragen, was haben wir davon behalten? Ich gehe mal kurz drüber über diesen Vers. Erstens ist von der Quelle aller Hoffnung die Rede. Das ist wichtig, dass wir wissen, alle Hoffnungen, die Bestand haben sollen, haben ihre Quelle in Gott. Er ist der Ursprung und die Quelle ist unbegrenzt. Für mich, aber auch zum Weitergeben. Was quillt dann aus der Quelle Gottes? Denken wir nur an die Ich-Bin-Worte unseres Herrn Jesus. Ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wir könnten jetzt diese vielen Ich-Bin-Worte unseres Herrn aufzählen. Und worauf hoffen wir? Wenn ich an die Goldgräber denke, die hoffen, dass sie mal endlich da ihr Nugget finden. Wir hoffen auf ganz banale Dinge oder wichtige Dinge. Da sieht man, wie sich die Welt verändert. Wenn nur so ein bisschen hier der Knochen mal lädiert wird, dann leidet der ganze Körper. Deshalb hoffen wir alle als erstes auf Gesundheit. Gesundheit ist ein höchstes Glücksstand bei uns über Krankenhaus in Remscheid. Gesundheit ist deprimierend für die Leute, die krank eingeliefert werden. Hat man auch weggenommen, weil das kein ermutigender Satz war. Und das ist immer was, man, Hauptsache gesund, Hauptsache gesund. Denn dann bricht alles zusammen. Und wir wissen, wie viel Aufwand es ist, um die Gesundheit einigermaßen wiederherzustellen oder zu pflegen. Oder wir denken an den Weltfrieden. Wie schnell kann sich die Welt verändern, wenn hier bei uns auf einmal, ich denke an die vor 70, 77 Jahren in Deutschland, was hier los war. Ich habe das noch leibhaftig erlebt. Da sah es ähnlich aus wie zur Zeit an Ahr und Erft. Das waren Trümmer. Ich denke auch hier in Dortmund, da sind die Bomben niedergegangen. Da war wirklich kein... Ja, Weltfrieden. Wir denken an die Wirtschaft. Hoffentlich jetzt, wo die Kohleenergie nicht mehr gefragt ist, hier im Ruhrgebiet, ihr kennt auch so Krisen mit, dass die Wirtschaft läuft, dass wir verdienen und arbeiten können und auch an Wohlstand, dass es uns gut geht. Das sind alles Dinge, die begehren wir. Das ist ganz natürlich. Aber Gott bietet noch mehr. Er bietet uns eine ewige Hoffnung. Ein ewiges Leben, ein ewiges Heil. Und das wird einem deutlich, je älter man wird. Ich sehe auch hier Senioren, bei denen man erkennt, auf der Skala ist von 80 Zentimeter oder 90, wie man es auch nimmt, ist nur noch so ein Stück. Theoretisch, ich sage vielen Leuten, ich habe jetzt die Anstreicher im Haus. Und dann sagt er, ja, das hält jetzt ungefähr 30 Jahre. Aber ich sage, schön. Dann lache ich denn. Ich sage, bauen nur für 5 Jahre oder so. Dann gibt einen kürzeren Horizont an. Also, Gott bietet uns mehr. In 1. Kolosser 1, Vers 27 steht, eine ewige Hoffnung, ein ewiges Leben, ein ewiges Heil haben wir, wenn Christus in uns ist. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Nun unsere Frage aus dem Text heraus, wo ist dann der Schlüssel? Wie kommen wir dann zu dem, was uns hier angeboten wird, der Zugang zu dieser Quelle? Es sind 3 Dinge. Einmal durch den Glauben, einmal durch den Geist Gottes und einmal durch das Wort. Das wir betrachten in unserer Gemeinde oder haben in unserer Gemeinde Epheserbrief betrachtet. Und da wurde es mir deutlich, Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Zugang durch den Glauben. Damit beginnt es. Und womit? Das andere ist der Geist, auch Epheser 2, Vers 18. Wir haben durch einen Geist den Zugang zum Vater, also Glauben, Geist. Und Epheser 1, Vers 13, ihr habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört und seid gläubig geworden. Und Paulus sagt es auch in Römer 5, Vers 2, durch den haben wir im Glauben den Zugang, durch diesen Geist Gottes, durch die Gnade, die Gott uns gegeben hat. Also, jetzt fragen wir einmal, wovon, jetzt haben wir den Zugang, oder womit werden wir dann gefüllt? Worte, die wir gerne hören, Freude und Friede. Immer wieder erscheinen diese Worte auf der Wunschliste. Freude, damit wir unser Leben damit ausfüllen können. Da sehnt sich jeder Mensch nach. Und Frieden, ja, wir denken an den Weltfrieden, wir denken an den Frieden von Mann zu Mann in der Gemeinde und so weiter. Jeder sehnt sich danach. Und das ist mein Thema eigentlich. Ausgefüllt mit Freude und Frieden. Darüber möchten wir uns ein paar Gedanken machen. Also, Gott ist das Ziel, das ist wichtig. Er ist die Quelle der Hoffnung und der Ausgangspunkt und wir sollen uns danach ausstrecken. Und darauf unsere Hoffnung, das heißt unsere ganze innere Ausrichtung haben, wie du schon erwähntest, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachten, sinnet, alle Ausdrücke, die das deutlich machen, worauf haben wir uns eingestellt, unser Navi, was für eine Ziele haben wir uns gesetzt. Das ist der Ausgangspunkt, das Ziel, das uns Gott gibt, damit er uns überreich ausfüllt. Nicht nur ein Dreiviertel gefülltes Glas, sondern ganz gefüllt. Und dass wir immer stärker und größer werden. Das heißt, der Prozess ist ein Wachstumsprozess. Das wird nicht nur einmal eingefüllt und dann ist Schluss, sondern Gott sagt, ich will noch mehr aus dir machen. Ach, was wäre das schön, wenn wir nicht Babys im Glauben bleiben nach der Bekehrung, sondern dass wir wachsen und sehen, wir machen Fortschritte. Das ist das Anliegen. Und die Triebkraft, die Antrieb dazu, um zu dieser Quelle zu kommen, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Nun wechsle ich einmal unseren Blick auf Paulus, der den wunderbaren Philipperbrief geschrieben hat. Allein im vierten Kapitel oder in den vier Kapiteln lesen wir 17 Mal das Wort Freude. Also man nimmt an, der Paulus war irgendwie auf Mallorca, am sonnigen Strand oder noch vielleicht romantischer, irgend am Seychellen oder wo, und hatte wirklich, wurde ihm da alles eingeträufelt, was er sich auch nur wünschte. Alles sprang um ihn herum und er lebt in Saus und Braus. Wenn er das schreibt, wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt wird, so freue ich mich und freue euch mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch auch mit mir. Kapitel 2, Vers 17. Aber da stand sowas von dem Trankopfer gefüllt. Ich habe das ein bisschen schneller gelesen. Also die Situation, in der Paulus war, war nicht rosig. Nicht auf Mallorca oder irgendwo, wo er im Überfall so die schöne Urlaubsgrüße rüberging, sondern wenn wir uns das vor Augen stellen, wir haben gestaunt die Tage oder die Woche oder Monate, wo wir den Epheserbrief betrachtet haben, wie Paulus die ganze Fülle des Christus, seiner Gemeinde und untereinander und Verbindung mit dem Herrn, es ist uns so wunderbar und herrlich geworden. Und erst zum Schluss lesen wir davon, gedenkt meiner Fesseln. Und ich will euch, der Trophimus, der wird euch sagen können, wie es mir geht. Nur ganz zum Schluss erwähnt er etwas, wie es ihm persönlich geht. Keine Entschuldigung, aber wenn wir uns sehen heute Morgen, fragen wir am ersten, wie geht es deinem Arm? Wie geht es dir? Wir haben die erste Fürsorge, wie, ach du armer schwarzer Kater wohl, wie geht es dir? Und sehen diese Dinge. Bei Paulus war es völlig anders. Er schreibt den Brief aus einer zweijährigen Haftzeit in einer Gefängnishöhle, nicht in irgendeiner komfortablen Zelle, wenn wir heute unsere Arrestanstalten sehen oder Justizvollzugsanstalten, das sind komfortable Einrichtungen. Nein, wir müssen annehmen, dass das in Felsen gehauene Höhlen war. Wir haben so etwas Ähnliches mal in Korinth gesehen, haben gesagt, da wurden die Gefangenen reingebracht, also wo Paulus und Silas mit dem Kerkermeister hinter Gitter kamen. Das waren eisige Höhlen im Winter, bitterkalt, im Sommer brütend heiß. Und so hat er dort Schmerzen gehabt, angekettet sogar noch an einen römischen Soldaten, mit einem ungewissen Ausgang, da stand nicht, du wirst in 3-4 Tagen entlassen. Er wusste überhaupt nicht, was kommt. Er musste sogar damit rechnen, dass er noch hingerichtet wird. Und nichts erwähnt er dabei im Philipperbrief. Er beschwert sich nicht, kein Mitleid sucht er bei anderen. Er hat was anderes im Augen. Er weiß, dass diese Zeit, die er durchmacht, Zeiten des Wachstums sind, der Reife. Und das will uns schwer eingehen, dass Leidenszeiten Zeiten sind, die der Herr nutzt, auch zur Fortführung seines Werkes. Wir hätten den Philipperbrief nicht, wenn Paulus nicht da im Gefängnis gewesen wäre. Wir hätten sehr wahrscheinlich den Epheserbrief nicht, wenn Paulus nicht in Klausur war, in wilderen Umständen. Und das ist das Erstaunliche. Es dreht sich bei ihm um alles. Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes. Und bei dieser Blickrichtung vergisst er im Grunde, wie es ihm äußerlich geht. Da sind die Probleme, die er, bring mal den Mantel mit, schreibt er nach dem Timotheus noch, so die Pergamentrolle. Überhaupt seine ganzen persönlichen Bedürfnisse sind hinten. Er richtet seinen Blick so stark auf den Herrn, dass er fasziniert ist von ihm. Und das ist auch eine Botschaft an Gottes Kinder, die auch heute schwere Zeiten durchleiden. Ich bete jeden Morgen für die Länder, angefangen mit Nordkorea, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Nigeria, Libyen, Eritrea. Das sind so die ersten schwersten Länder, wo die schwerste Verfolgung ist, der Christen. Und dann kommt eine große Liste von Ländern, wo keine Freiheit des Evangeliums. Und mal das Kreuz, wo wir heute von hörten. Man zeigt Bilder, wie das abmontiert wird an den Kreuzen, zerbrochen wird, am Boden liegt. Ja, der Widerstand ist groß. Schwere Zeiten für viele Gotteskinder. Ich gehe gleich noch darauf ein. Und welche Frage... Frage an uns, welche Rolle spielt da der Glauben? Erstens, wir sollten erkennen, nicht die Umstände, in denen wir leben, denn die waren bei Paulus ja ganz marode, ne? Bewirken die Freude in ihm. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz steht fest im Herrn. Freut euch im Herrn, 4 Vers 4 im Philipperbrief, alle Zeit. Wiederum sage ich euch, freut euch. Ja, lieben Leute, ist er ein Traumtänzer? Ist er nicht mehr ganz mit allen Beinen auf der Erde? Paulus ist erfüllt von einer großen und tiefen Freude im Herrn. Darin ist sie begründet. Und die ist begründet durch eine tiefe innere Beziehung. Kennst du das? Dass eine Beziehung, ich denke, jung verliebt und jetzt noch zu meiner Frau, das ist ein unwahrscheinlicher Reichtum, eine Beziehung mit lieben Menschen zu haben. Das stärkt uns. Dann ist man auch, als wenn man die Augen zu hätte. Man sieht viele Dinge gar nicht. Man sieht nur noch die Liebe. Ich habe damals meiner Siegerin mal einen Liebesbrief geschrieben, du hast mir den Kopf verdreht. So war das. Also das ist also eine andere Blickrichtung. Ich war sonst ein wüster Motorradfahrer und hatte andere Hobbys. Ich habe das Ding nicht mehr angepackt, als ich sie hatte. So ist es. Wenn ich ein anderes Zentrum habe, wo ich meinen Blick drauf richte, und das waren die inneren tiefen Beziehungen zu dem Herrn Jesus. Paulus konnte alle seine Sorgen entsorgen bei Jesus und sie loswerden. Sie sind oft so hartnäckig, verdrängen uns in der Nacht den Schlaf. Nicht nur ein schmerzender Arm, auch das Drehen im Kopf. Wenn wir eigentlich keinen Grund haben, wir überschmerzen uns, aber kennt ihr das nicht, dass auf einmal in der Nacht, Willi, Firma Kunden, die noch nicht bezahlt haben, oder ich sag jetzt mal, oder die Steuererklärung, die noch nicht fertig ist. Und was haben wir oft so viele Probleme über Probleme? Ich weiß, wovon ich rede. Und die kommen gerade in der Nacht hoch. Ich meine, manchmal sehen sie dann besonders dunkel aus. Kennt ihr alle solche Situationen? Ja. Paulus wusste, er konnte diese Sorgen entsorgen. Er ging ins Gebet, in die Gegenwart Gottes. Da suchte er das väterliche Angesicht auf. Dort wurde ihm Geborgenheit geschenkt. Trotz des Aufturmens aller Schwierigkeiten, denken wir nur an Hiob. Vorhin, ach, hier steht er noch, steht das wunderbare Wort. Ich soll am Freitag eine Beerdigung halten einer Schwester. Und da hat man diesen Text über die Todesanzeige geschrieben. Da will ich mich gerne nach ausrichten. Welchen Hintergrund war Hiob? Es ist fast ermüdend, dieses Hiob-Buch zu lesen, was der Mann alles durchgemacht hat. Furchtbar, ich will das jetzt nicht erwähnen, das wisst ihr sicher alle. Und dann kommt da in Hiob 19, Vers 25 dieser wunderbare Vers, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als letztes wird er sie aus dem Staub erheben. Das heißt, wie der, ich will keine Beispiele sagen. Auf alle Fälle, das ist das Wunderbare, dass wir wissen, auch selbst wenn der Krankheitsverlauf sich verschlechtert. Wir haben etliche bei uns in der Gemeinde, die leiden. Und vorhin wurde von Heidux der junge Arthur erwähnt. Welch ein Zittern und Zagen und Warten. Und selbst wenn es sich verschlechtert, die in negativen Entwicklungen, aber auch unsere Kinder, die nicht mit dem Herrn gehen, die vom Weg ab. Wir haben eine lange Liste, wo Eltern drum ringen, dass sie da auch den Herrn Jesus finden würden und ihn annehmen. Und das sind Sorgen, die quälen schon sehr. Und Paulus weiß, Gott, mein Vater, ist da. Er kann alles ändern. Und wenn er es nicht tut, das ist auch oft der Fall, auch dann ist er der Sieger. Ich denke nur, nenn nur einen Namen, Bonhoeffer. Das will mir nicht in den Kopf, dass der Mann 14 Tage, wo das Nazi-Regime entmachtet worden wäre, noch hingerichtet wurde. Der Mann, der so treu zu seinem Herrn gestanden hatte, hatte nicht ein glorreiches Ende nach all dieser Tortur, sondern er wurde noch zum Galgen geführt. Aber er sagte, jetzt geht's hin, jetzt geht's zum Himmel. Und ich sehe, der ausführende Arzt, der sagt, so habe ich noch keinen Menschen sterben sehen. Der mit Freude seinen Kopf in die Schlinge gelegt hat und dann abgesprungen ist und hat, Halleluja, jetzt geht's zu meinem Heiland. Das waren so seine Worte. Er wusste über allem, ich habe ein Ziel, das geht mehr. Ja, unsere Vorsorge dient vielfach den Umständen, dass sie besser werden. Auch in der Gemeinde. Wir tun manches, wenn wir evangelisieren. Wir hatten mal eine Evangelisation und dann sagte spontan der Bruder Siegfried, hast du noch ein Wort? Nachdem wir 3 Stunden über die Vorbereitungen gesprochen haben. Ich sage, mir fällt hier ein Wort ein, Psalm 20, Vers 8 oder Sprüche 21, Vers 31. Das Pferd wird gerüstet für den Tag der Schlacht. Das haben wir jetzt getan und sehr gerüstet. Aber die Rettung ist die Sache des Herrn. Ihr Lieben, wir sollten hier unsere Pflicht tun, alles Mögliche in Treue und Liebe. Aber wir müssen wissen, letzten Endes ist es der Herr, der alles führen will. Sorget euch nicht, sagt Paulus, sondern jeder Lage, auch Philipper 4, Vers 6, lasst eure in allen Dingen laut werden, das in Gebet und Flehen, mit Danksagung, also auch noch danken, dank dich durch, schreibt Joachim Frühstück immer. Das ist wichtig, dass wir, wie Paulus und Silas im Gefängnis, das Danken nicht vergessen, auch wenn die Umstände noch so widrig sind, dass du deinen linken Arm noch, ich kann jetzt einen guten Ratschlag geben, das ist eigentlich lächerlich wohl, aber was für das, was noch geht. Ja, und wir sind manchmal so gewohnt, dass alles funktioniert. Wir beten auch heute morgens immer wieder, Herr, dass alles so funktioniert. Wir sind es nicht. Können es nicht genug aufzählen, was alles, dass unsere Sinne wir noch brauchen können und Herz und Füße, Mund und Lippen, Regen, das haben wir zu danken seinem Segen, wie es die alten Kirchenlieder zum Ausdruck bringen. Ja, wir dürfen unser Herz vor ihm ausschütten, wie ein Kind beim Vater. Und durch unsere Gebete werden nicht unbedingt jetzt die Umstände verändert. Ich meine jetzt nochmal solche Situationen wie Bonhoeffer oder dass die Kinder noch nicht den Weg mit Jesus gehen. Nicht immer bewirken die Gebete oder ist es der Wille des Herrn, dass sich die Umstände ändern. Aber wir verändern uns. Das ist das, was Gott will. Durch diese Wege der Tiefe, die er uns führt, dass er in uns etwas Neues wirkt, etwas anderes als das oberflächliche Freuen an den guten Umständen. Wir dürfen uns daran freuen. Auf jeden Fall, das wollen wir auch. Um Gott danken, dass wir hier in Frieden und Freiheit leben, dass wir von dem Hochwasser hier verschont sind. Man könnte jetzt vieles aufzählen, aber es ist so wenig, wenn wir nur auf die Umstände sehen. Und dabei möchte ich einmal eins deutlich machen. Der Unterschied zwischen Glück und Freude. Kennen wir den? Glück, das große Stichwort unserer Tage, Happiness, Fröhlichkeit, das hängt von den Umständen ab. Wenn da ein großer Lottogewinn kommt oder wenn unsere Gefühle angenehm berührt werden durch weltliche Geschehen. Und dadurch richtet man sich natürlich auch immer wieder darauf und sagt, du musst sehen, dass du genug verdienst, dass du Geld hast, dann kannst du dir vieles erlauben und. Ich will das nicht alles aufzählen. Und dann ist die Frage, wir jagen dem Glück nach. Und da habe ich vor einiger Zeit ein Lied gehört. Irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück. Kennt ihr das vielleicht? Das war eine der ersten Schallplatten, die rauskam, die Shellac-Platten. Und ich träume davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit. Und ich träume davon schon lange Zeit. Wenn ich wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein. Denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwann auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. So denkt der Mensch dieser Welt, so hat er seine Hoffnung. Und auch die Philosophen, sie haben keine Antwort dazu. Schon im ersten Jahrhundert war ein Publicius Syrus, der schrieb, ich will das jetzt nicht in Lateinisch sagen, auf Deutsch, Glück ist aus Glas, aber wenn es glänzt, zerbricht es auch. Kennen wir das? Wie die Seifenblasen des Glücks zerplatzen, singt auch einer. Wir kennen das. Aber Anselm Grün habe ich jetzt, es hat mich sehr traurig gemacht, der auch schon mal Evangeliumsrundschuh schrieb, ein Pater, der hat nichts mit dem Herrn Jesus zu tun. Ich sage es mal ganz deutlich. Das ist ein Philosoph, der auch sagt, du kannst glücklich sein, wenn du Buddha in dir hast. Und erwähnt auch das, er kennt nicht den Herrn Jesus, die Quelle des Glücks. Und er sagt, Leute, strengt euch ein. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das sagt mal einem Krebskranken, der vor eine schlechte Diagnose hat. Als wenn es in unseren Händen steht, das Glück zu bestimmen. Also das kann es doch auch nicht sein. Und der Goethe hält sich auch fest, oh Augenblick, du bist so schön. Er will es festhalten. Wir kennen alle diese Sprüche. Und ich habe schon mal Wilhelm Busch zitiert, ein Wunsch, der Augen gerade ist erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Das heißt, alles, was hier dieser Leben als Erfüllung zum Glück uns geschenkt wird, nährt sofort den Boden für Neues. So dreht sich das. Wir stellen fest, dass oberflächliche und weltliche Glück kommt und geht rasch wieder. Wir wollen natürlich jetzt nicht hier das verschmähen. Wir wollen dankbar sein. Wir können nicht genug dafür danken. Aber ich habe heute Morgen noch mal die Haltung des Johannes gelesen im 1. Johannes 2 zu all diesen Dingern. Er nennt das ja die Welt. Liebt nicht die Welt, also das, was hier erstrebenswert, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, in der ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und dann kommt das Urteil. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Ich stelle das gerade fest, wenn man älter wird, wie mehr vergeht, wie vieles man alles nicht mehr kann, was man früher sehr gut sich erlauben konnte. Also das Glück ist nicht das, was wir erstreben sollen. Auch der Asaf macht die Erfahrung. Er auf der Suche nach Glück. Er verzweifelt, wenn er den Gottlosen sieht, dass er trotzdem gelingen hat. Und er hält sich rein vor Gott. Aber dann kommt er, nachdem er Gott begegnet ist im Heiligtum, nachdem ihm Gott die Augen geöffnet hat und er eine neue Perspektive bekommt, zu der wunderbaren Aussage: Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn. Ähnliches Wort kennen wir auch von Jeremia, von Nehemiah in Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Merkt ihr den Unterschied? Glück ist sich orientieren an den Umständen, an dem Wohl und so weiter, was natürlich ist, wollen wir auch nicht verkennen, aber das wird immer wieder enttäuschen, das wird es nicht bringen, sondern wir brauchen mehr die Freude am Herrn. Und da möchte ich noch ein wenig drauf eingehen. Das bleibende Glück liegt nicht in diesen Dingen, in Reichtum, Lux, Sex oder in den Umständen. Situationen wie Freiheit, Freundschaften und so weiter, was bleibt? Sie kann nur begründet sein in unserer Beziehung zu Gott. Darum geht es mir heute Morgen, dass wir das erkennen. Die Quelle ist Gott, von diesem Text her, den wir hatten. Das ist die wahre und bleibende Freude, wie sie Paulus erlebte. Diese Freude war unerschütterlich. Sie konzentriert sich nicht auf die Umstände. Wir kennen das Lied von Gastoldi sicherlich, in dir ist Freude in allem Leide. Als wir das damals im Chor sangen, da war meine Cousine nicht in der Lage, das Lied mitzusingen und sagt, ich gehe aus dem Chor. Solche Lieder kann ich nicht einstimmen. In dir ist Freude in allem Leide. O du süßer Jesus Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben. Und wer dir vertraut, hat wohlgebaut. Zu deiner Güte steht unser Gemüt. In dir wir... Nein, das kann ich nicht singen. Aber Gottes Männer haben es getan. Denken wir nur an Paul Gerhardt, der große Liederdichter im Dreißigjährigen Krieg. Die Pest wütete, schon mit 12 Jahren verlor er seine beiden Eltern. Und dann heiratete er, bekam 4 Kinder und ein Kind nach dem anderen, ob es Pest war oder ich weiß nicht, Lungenkrankheit, starb ihm weg. Er war ganz allein und dann starb auch noch seine Frau. Was hat dieser Paul Gerhardt durchgemacht? Und was hat er für Lieder gedichtet? Geh aus, mein Herz, und suche Freude in dieser schönen Sommerzeit an deines Gottesgaben. Oder befehl du deine Wege. Sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar. Auf, mein Herz mit Freuden. Also da denkst du, Paul Gerhardt, bist du kein Realist mehr? Das ist doch utopisch. Du bist ein Zweckoptimist. Nein. Warum soll ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch. Wer kann mir das nehmen? Ihr kennt doch alle diese wunderbaren Lieder. Und wenn wir hier in unserer Nachbarschaft ins Düsseltal schauen, da lebte ein Mann, der diesem Tal den Namen gegeben hat, Joachim Neander. Man wollte ihn in der Kirche nicht haben, weil er ein zu klares Evangelium verkündigte, so wie das heute auch ist, wie Olaf Latzelmann. Möchte ihn rausstoßen. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ich nicht in der Kirche predigen kann, dann predige ich den Bauern, die morgens da ins Düsseltal aufs Feld gehen. Dann hat er von den Höhlen aus den Leuten eine Andacht gehalten, jeden Morgen über Jahre hin. Keiner hat da was aufgeschrieben, was er da gepredigt hat. Keiner weiß etwas von ihm. Und dann bekam er einen Ruf, ja, ich habe eine Chance in Bremen. Und dann ist er in der Martini-Kirche, wo jetzt Olaf Lassel ist, ist er Pastor geworden. Aber da wollten sie ihn auch nicht auf die Kanzel lassen. So zumindest haben sie gesagt, wenn du predigst, dann kannst du morgens früh um 5 Uhr eine Morgenandacht halten für die Marktfrauen. Er kam nicht groß raus, wie man sich vorstellt, dieser Mann. Ja, Joachim Neander. Man weiß noch nicht mehr, wo sein Grab ist. So ist er geendet. Keine Ruhmesblätter, aber eins. Allein im Kirchengesangbuch, mir kommen jetzt die Tränen, sind 62 Lieder von ihm aufgezeichnet. Vor allem das, was jeder kennt. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Das sind die Zeugen, die eine tiefere Freude hatten als an den äußeren Dingen. Oder wenn ich an Watchman Nee denke, habe ich wie viele Minuten? Nun habe ich 5 Minuten, was? Naja, wie viele Jahre zweimal 10 Jahre eingelocht in Shanghai im Gefängnis. Nicht komfortabel, sondern die mussten ständig Parolen und exerzieren. Das war Umerziehungslager. Und da musste er treu bleiben seinem Herrn. Und dann hat er zum Trotz jeden Morgen aus seiner Zelle heraus auf den Gefängnishof Loblieder gesungen zu Gottes Ehre. Das konnte ihm keiner verwehren. Danach hat er keine Texte mehr, dann hat er selbst welche gemacht und hat gesungen zum Zeugnis 20 Jahre. Also erst 10 Jahre, da es nicht zurückgenommen hat, hat man nochmal 10 Jahre ihm aufgepumpt. Und dann ist endlich der Tag, wo er nach Hause kommen soll. Und seine Frau ist dabei, die Türe zu schmücken, herzlich willkommen und freut sich, steigt auf einen Stuhl und rutscht aus und fällt und bricht das Genick, ist tot. Da sagt Wotschmani, komm nach Hause, und hat seine Frau nicht wieder lebend gesehen. Da kommen einem die Tränen. Ein Mann, der über hunderte Gemeinden gegründet hatte, eine in Shanghai von über 1000 Mitgliedern, ein Mann, menschlich gesehen, des großen Erfolgs, den hat Gott so zerbrochen. Und er hat eine Botschaft rausschmuggeln können, nur umschrieben. Das verstanden aber die Gotteskinder. Meine Freude ist vollkommen. Johannes 15, Vers 11, 1. Johannes 1. Da wusste jeder, wo er gegründet war. Meine Freude ist vollkommen. Lieber Wotschmann, bist du am Verspinnen da in diesem Knast? Ja, so war es. Und dies schreiben wir euch, dass unsere Freude vollkommen ist. Sie waren durchflutet mit dem Freude im Herrn. Und die größte Erweckung in den islamischen Ländern hörte ich kürzlich von einem Zeugnis oder mehreren Zeugnissen von von Syrien. Wir erleben zurzeit seit den 1500 Jahren Islam hier im Lande eine Erweckung, die es noch nie gegeben hat. So viele Menschen kommen zum Glauben unter dem Druck der Gotteskinder, die das durchstehen und leben. Da sagen sie, wir haben um Erweckung gebetet, aber so haben wir uns das nicht vorgestellt. Dass Gott unter diesen Tränen, das ist das Trankopfer von dem Paulus, das ist nicht das übergesprengt werden zum Erlösungsopfer unseres Herrn, sondern ihm gleichgestaltet zu werden. Da ist die Kraft des Zeugnisses drin. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, auch wir sind vom Herrn dazu ausersehen, dass wir auch seiner Leiden teilhaftig werden. Und dann bete ich immer, Herr, ich will dir folgen, aber bitte verschone mich davor. Geht es euch nicht genauso? Wir sind doch alle leidensscheu. Wir möchten doch sagen, Herr, ich will dir folgen, aber bitte auf sonnigen Höhen. Führe mich nicht da in die Dunkelheit hinein. Ja, das ist die Botschaft heute Morgen, wo wir uns fragen, wie kann es gehen? Wir wollen uns freuen, wenn Paulus heute schreiben würde, dann würde er vielleicht sagen, Leute, ach so, das sagen auch die von Syrien. Bei uns ist Erweckung, aber bei euch ist Abfall. Hier im Westen, wo es uns so gut geht, brauchen wir doch gar nicht mehr Gott. Wir brauchen da nicht zu beten. Ich bin tief erschüttert, wenn ich auf der Straße Menschen begegne, ihnen eine Bibel anbiete oder was, brauche ich nicht. Also ich möchte was sagen, 80% sagen das bei uns. Ich habe mit Gott nichts am Hut. Oder sie stolz stellen sie heraus, ich bin Atheist, ich glaube nicht daran. Und wie tut einem das weh? Und wenn ich dann sehe, unsere Gemeinden auch jetzt in der Corona-Krise, wie viele sich unter die Sträucher verkrochen haben und nicht mehr kommen, das tut mir im Herzen weh. Wir sind nicht unter der Verfolgung. Aber wir sind gefordert, wieder an die Wurzel zurückzukommen, an die Quelle der Freude. Darum geht es mir heute Morgen. Und das Gleiche, ihr Lieben, trifft auch auf den Frieden zu, der hier erwähnt ist. Auch da, Entschuldigung, Amen. Vielleicht nur noch ein Einschub. Wir wissen, dass diese beiden Worte Freude und Frieden im Zusammenhang mit der Frucht des Geistes steht. Fängt an mit Liebe, Freude, Frieden. Da sind die beiden. Das betrifft unser Verhältnis zu Gott, dass wir mit Gott von ihm geliebt sind, von ihm die Freude und den Frieden haben. Und dann im Hinblick auf den Nächsten Geduld, Freundlichkeit und Güte und dann auf mich selbst Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, also wichtiger als die Gaben und was Gott mir gibt, ist zu fragen, wer er ist, dass ich ihn nur habe. Das wusste auch Asaf zu sagen. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. So eng war es zusammengeschmolzen. Und das Glück, also nochmal, hängt nicht von unseren Umständen ab. Aber das Glück hängt von unseren Umständen ab. Aber die Freude hängt von der Beziehung zu dem Herrn Jesus ab. Er ist die Quelle. Und nun das Zweite noch zu dem Frieden. Ich kann es kurz machen. Versuchen, kurz zu machen. Es hängt auch von der Beziehung ab zu meinem Herrn Jesus. Ich habe nur Frieden, nicht an den Gefühlen der Zufriedenheit und Harmonie machen wir es fest. Wenn wir denken, als der Herr Jesus in der Nacht, bevor er ans Kreuz ging, ich mich das überlegt, das war vielleicht abends um 9 Uhr, und dann überlegte er, in 6 Stunden werde ich gefangen genommen und dann nochmal 6 Stunden komme ich ans Kreuz. Das stand dem Herrn Jesus genau vor Augen. In den einzelnen Phasen, das wusste er ganz genau. Und was sagte er seinen Jüngern? Er sagt ihnen, den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, sondern wie Gott gibt. Er hat schon damals ihnen mehr gegeben, dieser Friedefürst, als die Menschen zu bieten hatten. Ja, auch der Friede ist zerbrechlich, wie Glück und Glas. Und wie schnell ist und wird uns der Friede geben? Ich will nur ein paar Dinge anklingen lassen, ohne dass wir das direkt suchen. Da hat ein Nachbar oder ein sehr nahestehender, lieber, netter Mensch auf einmal ein ganz tolles neues Auto sich angeschafft. Das steht da. Und schon drehen sich bei uns im Kopf, könntest du dir das auch mal anschaffen? Und so weiter. Dann kommen schon die ersten Gedanken von begehrlichen Gedanken auf. Oder wenn wir zurückschauen auf unser Leben, kommen Schuldgefühle. Satan weiß, wie er uns den Frieden rauben will. Oder wir geraten, das liegt bei mir in der Spontanität, manchmal schnell in Zorn und werden heftig. Ach, dann geht der Friede flöten. Oder da ist im Herzen ein Groll und ein Nachtragen, unvergebene Schuld. Dann ist kein Friede mehr da. Eitelkeiten, ichbezogen. Hoffentlich sieht man mich, hoffentlich, wenn ich hier in Lütchendochmund bin, hoffentlich reden die anschließend gut von mir. Das sind Eitelkeiten, ihr Lieben, und das raubt den Frieden Gottes. Negatives Denken über andere und fehlendes Vertrauen, fehlender Glaube. Ja, kommen wir zur Quelle, zu dem Herrn, zu dem Friedenfürst. Er hat Frieden gemacht am Kreuz durch das Blut seines Kreuzes. Er ist der Weg, er ist in kompromisslos gegangen. Ihm dürfen wir folgen. Und ich schließe jetzt damit, dass wir, wenn wir gleich noch das Lied singen können oder hören können, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mit dem Zeugnis von dem Notar Spafford. Dieses Lied hat er in schweren Lebenserfahrungen geschrieben. Er wurde 1871 wurde Chicago durch ein schweres Feuer zerstört. Ungefähr 300 Menschen verloren ihr Leben, weit mehr als ihr und weit mehr auch noch ihre Heimat. Und auch Spafford war dabei. Er verlor in diesem Brand sein gesamtes Kapital und auch seinen einzigen Sohn. Trotzdem setzte sich der gläubige Christ für Leute ein, die verarmt und verzweifelt waren. Nach etwa 2 Jahren wollte er mit seinen Freunden nach England zu dem Evangelisationsfeldzug von Moody reisen. Er liebte seinen Herrn und so schickte er seine Frau voraus, weil er noch einen Termin hatte. Und dann kommt das Telegramm. Das Schiff kollidierte mit einem englischen Segelschiff. Es sank innerhalb weniger Minuten. Alle 4 Töchter ertranken. Nur seine Frau war die einzige mit den 47 Überleben von dieses Unglücks. Und als er diese Nachricht bekam, da ist er nicht verbittert, sondern da hat er sich hingesetzt und hat er dieses Lied geschrieben, was wir auch jetzt singen wollen. Wenn Friede mit Gott, dann kriegt dieses Lied wieder ein besonderes Gewicht. Noch einmal, Freude und Frieden hängen nicht an unseren Umständen, sondern an unserer Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Und ich möchte, dass der Herr heute Morgen darauf unsere Blicke gerichtet hat, dass wir sagen, Herr Jesus, binde mich enger und stärker an dich und an dein Kreuz. Wenn der Friede Gottes sich uns ausbreitet, dann bestimmt er auch unser Denken und Reden und Handeln. Und Paulus schreibt, Philipper 4, Vers 7, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich bete noch mit uns und dann singen wir dieses Lied. Ach ja, Herr Jesus, wir wissen das. Die Beziehung zu dir ist der Knackpunkt. Wie stehen wir zu dir? Haben wir eine klare, ungebrochene, geistliche Ausrichtung zu dir, unserem Lebensinhalt? Wir haben vorhin in der Stunde mit Freuden gehört und gesehen, wie du gerungen hast, was du getan hast, um uns an dein Herz zu ziehen. Und jetzt wartet es darauf, dass wir eine aktive, lebendige Beziehung mit dir haben, Zeit nehmen mit deinem Wort und im Gebet. Herr, du weißt, in welchen Situationen jeder Einzelne ist, wo er sich heute Morgen wiedergefunden hat. Herr, schenk es uns, dass wir mehr und mehr wegdenken von dem, was die Welt bietet, sondern hinschauen auf dich, auch vor allen Dingen auf die Zukunft, mit dir einmal im Himmel in der Herrlichkeit zu sehen. Herr, das wird eine Freude sein. Dann werden wir dich sehen, dich allein, Herr Jesus. Darauf freuen wir uns. Amen.